生们大家好，我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club, heute mit der Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger und ihrem kleinen Essay über Maria Theresia. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Auch schön, dass Sie da sind, liebes Publikum, bei diesem schönen Wetter und den vielen Konkurrenzveranstaltungen. Ja, schön, dass Sie sich Zeit nehmen und mit uns hier über Maria Theresia und die Autorin reden werden. Ich darf Sie kurz vorstellen. Barbara Stolberg-Rielinger studierte Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte in Köln, promovierte 1985 mit dem Thema Der Staat als Maschine zur politischen Metaphorik des absoluten Fürstenstaates, habilitierte sich 1994 mit dem Thema Vormünder des Volkes, Fragezeichen, Konzepte landständischer Repräsentation in der Spätphase des Alten Reichs. Seit 1997 ist sie Lehrstuhlinhaberin für Geschichte der frühen Neuzeit in Münster. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind vor allen Dingen die Geschichte des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und Geschichte der frühen Neuzeit natürlich, vor allem da in ihrer Symbolik, in Ritualen und Zeremonien. Sie hat zahllose Mitgliedschaften, die kann ich gar nicht hier nennen, unter anderem in verschiedenen Akademien, Stiftungen und Beiräten, aber einige Auszeichnungen will ich dann doch noch anführen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz, dann 2005 den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und 2017, wo dieses Buch eine Rolle spielt, denn für dieses hat sie den bekommen, den Preis der Leipziger Buchmesse. Sie hat weitere Monographien und natürlich viele wissenschaftliche Beiträge geschrieben. Ich werde jetzt nicht alle da aufzählen. Heute ist das Buch, das schwergewichtige Kaliber, sage ich jetzt mal, Maria Theresia, die Kaiserin in ihrer Zeit, eine Biografie bei Beck herausgekommen. Knapp 1100 Seiten, davon sind 200 etwa Anmerkungen. Das ist sozusagen die gesamte Geschichte von der Kindheit bis zum Ableben, von vorn bis hinten erzählt, mit verschiedenen Durchgängen, in denen bestimmte Dinge aspektiert werden. Für mich also ist vor allen Dingen gelungen an diesem Buch, dass die Andersartigkeit dieser Epoche dargestellt wird, also die Fremdheit noch mal ein bisschen besser in den Vordergrund gerückt wird. Allerdings gibt es natürlich schon zu Maria Theresia Bücher, Filme und so weiter. Die Frage wäre jetzt, was ist an Ihrer Biografie so besonders und neu und was war eigentlich Ihr Ziel?
Ja, vielen Dank zunächst mal von mir auch guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich hier in dieser wirklich traumhaften Bibliothek zu Besuch sein darf in dieser schönen Stadt. Zu Ihrer Frage. Worum es mir eigentlich ging, war nicht so sehr die Figur Maria Theresia, das auch, sondern in erster Linie wollte ich über die Figur einen Zugang zu dieser ganzen Epoche mir erschließen. Und das hing natürlich auch damit zusammen, dass es dieses Jubiläum gab, 2017, 300. Geburtstag, und so ergab sich, dass ich über diese Person eben einen Zugang zum 18. Jahrhundert versucht habe herzustellen. Also es ging mir mehr um die Epoche als um die Person, aber ich finde eben, dass diese Person in ihrer Widersprüchlichkeit, es ist extrem widersprüchlich, finde ich, sehr guter Spiegel auch dieses Jahrhunderts ist, weil sie einerseits noch sehr barock, sehr fromm, ja, sehr konfessionell katholisch war und sehr eiferisch auch fromm und andererseits aber durchaus schon in gewisser Hinsicht, ich meine, sie hätte sich selber nie als aufgeklärt bezeichnet, sie fand die Aufklärung Teufelszeug, aber trotzdem war sie natürlich in vieler Hinsicht auch von aufgeklärten Strömungen beeinflusst und diese besondere Mischung, die ja das Jahrhundert insgesamt kennzeichnet, die kann man an der Figur sehr gut zeigen.
Gleich am Anfang des Buches räumen Sie ja sozusagen mit dem Mythos Maria Theresia ein bisschen auf. Jetzt wäre die Frage, was an dem Mythos, Sie haben da so ein Kapitel, das heißt Männerfantasien, ist eine Männerfantasie? Und was ist sozusagen wahr?
Ja, also ich würde natürlich niemals sagen, dass jetzt meine Biografie die Wahrheit enthält und die früheren Biografien, zum Beispiel eine 10-bändige Biografie des österreichischen Staatsarchivdirektors Alfred von Arnet, das ist natürlich auch nicht falsch, was da drin steht. Aber diese Biografie aus dem 19. Jahrhundert, zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 10 Bände, die den Mythos eigentlich wirklich geprägt hat, verrät eigentlich mehr über das 19. Jahrhundert, könnte man sagen, als über die Maria Theresia oder ihre Zeit selbst, weil sie eigentlich dargestellt wird, wie man sich im 19. Jahrhundert eine ideale Mutter und Gattin und so weiter vorgestellt hat. Und sie wird da verklärt zu einer einerseits Herrscherin, aber andererseits eben gewissermaßen bürgerlichen Familienmutter. Ja, diese Stereotype werden auch in den heutigen ORF, also vom österreichischen Rundfunk produzierten Filmen, immer noch genauso reproduziert. Da sieht so aus, als sei die Hofburg sein bürgerliches Wohnzimmer und Maria Theresia ganz hofkritisch, unzeremoniell, empfindsam und so weiter. Eine liebevolle Mutter. Alles sehr, sehr vom Familien- und Weiblichkeitsideal des 19. Jahrhunderts geprägt. Und es ging mir darum, sozusagen hinter diese Sicht des 19. Jahrhunderts zurückzugehen, eben ins 18. Jahrhundert. Die vielleicht eine Geschichte, die ich besonders signifikant finde für das Missverstehen dieser Figur im 19. Jahrhundert, ist folgendes. Es gibt eine Legende im 19. Jahrhundert mit einer entsprechenden Abbildung auch, einem Gemälde. Das zeigt Maria Theresia als stillende Mutter im Park von Schönbrunn. Und zwar ist die Legende die, dass sie nicht etwa da ihr eigenes Kind stillt, sondern ein Kind einer armen Bettlerin, die da im Schönbrunner Park sie wieder angetroffen hat und die das Kind irgendwie nicht satt bekam. Und dann hat sie sich also als Herrscherin des Kindes angenommen und das gestillt. Und da gibt es eben ein Bild, wie man sie eben sieht, wunderschön, madonnenhaft, das Kind im Arm der Bettlerin. Und das ist natürlich total bizarr und grotesk, weil Maria Theresia auch ihre eigenen Kinder niemals gestillt hat und sie hat auch ihren Töchtern ausdrücklich immer abgeraten davon. Es wurde ja dann später Mode, auch in den höheren Ständen die Kinder zu stillen. Das hat sie immer abgelehnt. Das heißt, man sieht hier, dass gewissermaßen die Idee einer nährenden Landesmutter, ja, die nahrungsspendende Landesmutter und gleichzeitig eine Art Marienimitation, ja, Maria Lactans, also die milchspendende Mutter Gottes, das steckt alles so hinter diesem Bild und dieser Legende und man kann daran eben einfach sehen, wie unglaublich verzerrend das Bild des 19. Jahrhunderts von dieser Gestalt ist. Das ist nur ein Beispiel, aber das bringt es auf den Punkt.
Da kann ich ja direkt anschließen mit einer Geschichte, die ganz am Ende des Buches steht, nämlich mit ihrer grausamen Judenvertreibungspolitik, die die Juden in ihrem Reich nicht daran gehindert hat, sie auch als eine Mutter oder als eine fürsorgende Herrscherin anzusprechen. Und Sie erklären das damit, dass ihnen im Grunde keine andere Option blieb, um überhaupt ihre Sache zu vertreten und sich sozusagen, sie waren sozusagen auf das Flehen an die Gnade der Herrscherin reduziert. Und das ist ja etwas, was in diesem Buch wirklich ein großes Vergnügen macht und ganz, ganz manchmal auch eine Ermüdung beim Leser herbeiführt, obwohl es sehr gut erzählt ist, aber die Verhältnisse sind so kompliziert, dass wirklich nichts so ist, wie es aussieht, aber gar nichts ist so, wie es aussieht. Und zum Beispiel, ich habe dieses Buch wirklich in der letzten Woche jeden Abend 100 Seiten so gelesen und dachte mir, naja, ich kann vielleicht was überspringen, das war ganz schwer möglich, weil es sehr dicht gewebt ist und auch immer spannend erzählt ist. Aber was mir jetzt definitiv unklar geworden ist, ist diese Frau selber. Ja? Also ich wüsste jetzt 1000 Geschichten zu erzählen, ja? Aber ich wüsste ganz schwer zu sagen, wer sie ist. Und dann hilft mir das auch wieder, dass mich die Autorin dieses Buches eigentlich ja gar nicht so sehr an diese Frau, sondern über diese Frau an die Zeit heranführen will, mich erklärt, was eigentlich eine Taufe ist, warum die leibliche Mutter bei der Taufe nicht dabei ist und was mit einer Hochzeit verbunden ist und wie das ist mit den österreichischen Erblanden. Ich bin kein Historiker, ich darf mir erlauben, das nicht gewusst zu haben. Und ich weiß es jetzt auch immer noch nicht, weil das ist anscheinend in der Zeit schon unklar, was eigentlich die österreichischen Erblanden sind. Sehr, sehr faszinierend ist diese Herrscherin, die, über die man sagen könnte, was Heidegger über Aristoteles sagte. Der sagte irgendwie, er wurde geboren, er schrieb, er starb. Ja. Und man kann über Maria Theresia sicher auch sagen, sie wurde geboren, sie herrschte, sie starb. Aber zwischendrin, wie sie geherrscht hat, also in der großen Politik, sie hat viele Kriege geführt und auch viele Reformen versucht. Und dann war sie aber die ganze Zeit auch dauernd Frau und Mutter. Und sie hatte dauernd mit dem Mann zu tun, der eigentlich der Kaiser war. Oder mit dem Sohn, der dann eigentlich der Kaiser war. Und zum Beispiel dem Sohn, Josef dem Zweiten, ist sie dann so oft aus dem Wege gegangen, damit sie ihm Briefe schreiben konnte. Und das ist jetzt wiederum ein anderer Vorzug dieses Buches, dass so viel zitiert wird. In dieser wunderbaren, merkwürdigen deutschen Sprache, die diese Dame gesprochen hat. Und die haben ja wohl grundsätzlich Deutsch zu Hause geredet und eher ein Derbes. Jedenfalls aber zu ihrem Sohn ist sie gewissermaßen, ich meine, das wäre ja normalerweise ein Nachteil gewesen, wenn Mutter und Sohn im Herrscherhaus irgendwie zusammenwirken, dann hat man normalerweise keine Dokumente, weil die telefonieren und sich irgendwie unterhalten. Ja? Aber damals hat Maria Theresia eben ganz viele Briefe geschrieben, weil sie schon auch wusste, dass sie persönlich irgendwie gegen ihn nicht besteht, ihn aber durch Briefe versuchte, Mast zu regeln. Wie haben Sie das Verhältnis gelesen? Ist da überhaupt ein Verhältnis von Mutter und Sohn drin oder ist das ein Herrscher-Konkurrenz-Verhältnis?
Also das Verhältnis zwischen ihr und ihrem ältesten Sohn ist extrem verfahren, würde ich sagen. Wobei sie haben schon auch sehr oft Französisch geschrieben. Es war nicht immer Deutsch. Es ist auch ganz aufschlussreich, wann sie Deutsch, wann sie Französisch schreiben. Aber es ist nicht leicht, auf einen Punkt zu bringen. Ich würde es am ehesten als Hassliebe bezeichnen. Aber es ist natürlich immer schwierig. Als Historiker soll man nicht psychologisieren. Man kann aber eben die Briefe für sich sprechen lassen. Und das war eine verfahrene Situation, weil sie ihren ältesten Sohn, wie alle ihre Kinder, sie für völlig unzulänglich hielt. Sie war immer überzeugt, dass alle Kinder überhaupt nicht fähig waren zu herrschen und natürlich schon gar nicht sie zu beerben und sie zu ersetzen.
Sie hat 16 geboren, 16 und 10 Kinder, haben überlebt. Ja.
16 Kinder, sozusagen während ihrer Ehe immer schwanger. Und der älteste Sohn Josef war nun jemand, der zum einen schon im Geiste der Aufklärung und des Naturrechts erzogen worden war, was Maria Theresia selber nicht so richtig bewusst war, sonst hätte sie das wahrscheinlich unterbunden. Und der gleichzeitig zu ihrem äußersten Missfallen sich an dem Intim- und Erzfeind Friedrich II. Von Preußen ein Vorbild nahm. Das waren also schon mal zwei Gründe, warum das Verhältnis extrem gespannt war. Und dann hat er eben, sie hat ihn zum Mitregenten gemacht. Das heißt, sie hat ihm eigentlich einen Teil der Herrschaft übertragen. Und dadurch war aber nie so richtig klar zwischen den beiden, wer jetzt eigentlich wirklich das letzte Wort hatte. Und der Josef war einer, der extrem, ein absoluter Rationalist, das ist Ihnen ja sicher bekannt, ja, das ist ja so der Inbegriff eines rationalistischen, aufgeklärten Herrschers. Der konnte das nicht ertragen. Der wollte entweder alleine zu sagen haben oder gar nicht. Und sie hat ihn aber nie aus dieser Verpflichtung rausgelassen. Ja, er hat sie förmlich angefleht, ihn aus dieser Regentschaft zu entlassen, weil sie ihn nie hat tun lassen, was er wollte. Sie hat ihn nicht entlassen aus der Verpflichtung, sie hat ihn aber auch nicht herrschen lassen. Das heißt, es war nie klar, wer jetzt eigentlich, was er eigentlich durfte und was nicht. Sie ist ihm in den Rücken gefallen und so weiter. Also ganz ein ganz furchtbares Verhältnis der ständigen Anziehung und Abstoßung. Und da die beiden sich so schlecht vertrugen, haben sie sich eben, obwohl sie beide gleichzeitig in Wien waren, ständig schriftlich miteinander verständigt oder sofern man das Verständigung nennen kann. Und man kann dann eben wirklich ganz genau Brief für Brief, Tag für Tag, also sie haben jeden Tag fast sich geschrieben, kann man das nachvollziehen und kann diese unglaublichen Spannungen und auch diese, ja, wie soll man sagen, diese verschiedenen Stillagen, mal wird ganz liebevoll und empfindsam geschrieben und dann wieder schneidend und herrisch. Also sie beherrschte alle Register und nicht nur im Umgang mit ihren Kindern, sondern überhaupt. Also das ist ein ganz großer Vorteil natürlich des 18. Jahrhunderts, dass die Leute so wahnsinnig viel geschrieben haben und dass man deswegen eben sehr, sehr genau nachzeichnen kann, wie die Verhältnisse waren.
Kann man denn, wo Sie jetzt schon hier sitzen, also irgendwie sagen, in kurzen Worten, worüber sie geherrscht hat? Also auch schon in der Zeit, bevor ihr Sohn Mitregent war, da war ja ihr Mann.
Ja, sie war die Erbtochter des Hauses Habsburg, ja, dank des neuen Hausgesetzes, das ihr Vater erlassen hat, mit großen politischen Kosten. Sie war Königin von Ungarn, das war sozusagen ihr erster Titel, Königin von Böhmen und eben Erzherzogin von Österreich und dann noch ganze Menge Titel von allen möglichen kleineren Ländern, Herzogtümern, Grafschaften und so weiter. Und dadurch, dass ihr Mann zum Kaiser gewählt wurde, ist sie selber dann auch Kaiserin, hatte sie den Titel einer Kaiserin. Aber das war eben das Heilige Römische Reich, damit hatte sie streng genommen selber eigentlich nicht, das war nicht ihr Herrschaftsbereich. Also sie war die Erbtochter des Hauses Habsburg. Und das war ein riesiger Länderkomplex. Und es ist eben sehr interessant zu sehen, wie im 19. Jahrhundert dann, je mehr dieses Habsburgerreich schrumpfte, je mehr Territorien das verlor, desto größer wurde Maria Theresia aufgebaut als mythische Figur. Das war gewissermaßen kompensatorisch zur Erinnerung an die alte Größe des Hauses Habsburg.
Also das benennen Sie. Sie gehen mit den Leuten, die Ihrer Meinung nach ein verzerrtes Bild gehen, eigentlich nachsichtig um. Sie zitieren sie, bis man kapiert, dass sie verkehrt liegen. Und sie geben aber keine... Sie gehen jetzt nicht ins 19. Jahrhundert erklären, warum das damals nötig war. Allerdings scheint mir das doch auch wichtig zu sein, warum jetzt erst sozusagen eine Frau mit Durchblick wie Sie da hinterdringen kann. Haben Sie sich mal selber gefragt, warum, ich will jetzt sagen, haben die Männer vor Ihnen versagt, aber warum sozusagen kommt dieser Blick durch das Prisma dieser Frau auf die Zeit so relativ spät und wie würden Sie selber Ihren Blick charakterisieren?
Also die Maria Theresia war ja die Ikone einmal der habsburgischen und dann der österreichischen Geschichte und vor allem dann des österreichischen Nationalmythos. Ja. Und von daher natürlich vor allem ein Gegenstand einer nationalkonservativen Geschichtsschreibung, sowohl einmal der österreichischen, aber dann auch der Großdeutschen. Also auch nach dem Anschluss Österreichs wird sie dann zu einer Ikone der großdeutschen Geschichtsschreibung. Ja. Und auf einmal irgendwie zu einer Art Traumpartnerin von Friedrich dem Großen, wo sich dann alle fragen, wieso die zwei sich nicht eigentlich geheiratet haben. Es wäre irgendwie alles viel einfacher gewesen dann mit der deutschen Geschichte. Jedenfalls war sie also eine Heldin vor allem einer national-konservativen Geschichtsschreibung. Und zwar bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Also auch nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Geschichtsschreibung in Deutschland ja immer noch sehr, sehr konservativ gewesen. Und das hat ja sehr lange gedauert, bis sie das geändert hat. Und als dann so in den 70er, 80er Jahren sowas wie Frauengeschichte, später Geschlechtergeschichte aufkam, da haben sich die weiblichen Kolleginnen überhaupt nicht für diese Figur interessiert, weil sie eben so ein Inbegriff des Konservativen war. Und es gibt nur ein oder zwei Aufsätze wirklich so aus den 80er Jahren, wo man sich mal auch aus einer geschlechtergeschichtlichen Perspektive für sie interessiert hat. Während sie eben von den männlichen Historikern des 19. und 20. Jahrhunderts, aber auch von Leuten wie zum Beispiel Hugo von Hofmannsthal oder Josef Roth oder zum Beispiel auch von Leopold von Sacher-Masoch, also dem Begründer oder Benenner des Masochismus, unglaublich verehrt wurde. Und jeder dieser Männer immer in ihr die perfekte Frau fand. Also die einen nennen sie die Reichshausfrau und schreiben immer, sie ist der Inbegriff von Mütterlichkeit und sie ist ganz ohne, also sie handelt gar nicht aus dem Verstand, sondern nur aus dem Gefühl, alles gar nicht rein nur Herz und nicht Vernunft und so weiter. Während Zachar Masoch dann sie gewissermaßen als Domina verklärt, die ihre Minister wie Sklaven behandelt hätte und so. Also man kann sehr schön sehen, wie jeder sein eigenes Frauenbild in sie projiziert hat. Und das, wie gesagt, haben dann die Frauen mit der Geschlechtergeschichte, diese Figur war für sie nicht interessant. Und das brauchte gewissermaßen seine Zeit, dass man darauf gestoßen ist wieder.
Na nun ist ja dieses Buch keine feministische Geschichte. Und ich will noch mal ein bisschen nachhaken. Ist es tatsächlich nur dieses Frauenbild, was da sozusagen im 19. Jahrhundert dann tragend wurde, warum Maria Theresia so noch mal mehr auf den Thron gehoben wurde? Oder steckt da nicht noch eine andere Sehnsucht nach Konservativismus sozusagen dahinter? Was ist es? Oder eine Ablehnung der preußischen Politik, einer Mechanerie, wo man sozusagen entwürdigt wird, wo man auch entgliedert wird aus den Ständen? Halt, also die dann egalitärer wird, also sind da nicht noch andere Aspekte tragender?
Also eins würde ich vielleicht gerne noch vorweg sagen, es sollte jetzt nicht der Eindruck entstehen, als fände ich selber diese Figur völlig oder relativ unbedeutend oder so. Es ist gar keine Frage, dass das eine ganz bedeutende Herrscherin war und in vieler Hinsicht ganz sicher ihrem Erzfeind ebenbürtig, sowas Selbstherrschaft, was Souveränität und so weiter angeht. Also ich will das nicht verdunkeln, ne? Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, sie ist ein Idol einer konservativen Geschichtsauffassung, weil sie eben, wie gesagt, ganz streng konfessionell katholische Politik gemacht hat, eine antijüdische Politik gemacht hat, das haben Sie schon erwähnt, in einem wirklich extremen Ausmaß, für die Zeit schon sehr ungewöhnlich, spätes 18. Jahrhundert. Sie hat natürlich in vieler Hinsicht Reformen angefangen oder ins Werk gesetzt, die denen in anderen aufgeklärt absolutistischen Ländern sehr, sehr ähnlich waren und war dann gewissermaßen wider Willen oder ohne es selbst zu wissen auch eine aufgeklärte Reformerin. Ja, das kann man an vielen Punkten sehen. Da hat sie sich gar nicht so sehr von Leuten wie dem Friedrich in Preußen unterschieden, also Schulpflicht eingeführt, mit größerem Erfolg als in Preußen sogar, oder Pockenimpfung eingeführt in ihren Ländern, was damals noch extrem avantgardistisch war und überhaupt nicht risikolos. Ja. Da war sie eben sehr risikobereit, was für die Zeit auch nicht unbedingt üblich war und so weiter. Also sie hat in vieler Hinsicht schon, wie gesagt, sehr, sehr ambivalent. Ja, einerseits ist sie eine Identifikationsfigur für ein konservatives Geschichtsbild, andererseits könnte man sich aber auch mit ihr identifizieren, wenn man eine aufgeklärte Position vertritt. Man kann sich da selektiv raussuchen, was man selber bevorzugt sozusagen, weil sie so vielschichtig ist.
Es gibt in dem Buch eine schöne Geschichte mit zwei berühmten Leipzigern, deren Bilder hängen hier oben auch im Lesesaal, Herr und Frau Gottsched, pilgern nach Wien. Das wird in dem Buch als eine bezeichnende Episode schön ausführlich erzählt und es ist wirklich reichlich amüsant zu sehen, wie diese beiden, sagen wir mal, aufgeklärten Protestanten in noch jüngeren Jahren sozusagen dahin pilgern und völlig enthusiasmiert zurückkommen. Ja, und also die, darf ich das sagen, billigsten Lobgedichte schreiben, ja, von denen sie dann später etwas abrücken, als ihnen einiges an der Politik nicht so gefällt. Ja. Aber das Schöne an dieser Erzählung ist, dass Frau Stolberg-Krielinger immer nachguckt, was der, ich weiß nicht, heißt der Oberkämmerer oder wer auch immer, dann in sein Notizbuch schreibt, ja, wo die Gottscheds einfach nicht vorkommen. Ja. Wenn man ihnen folgt, ihren eigenen Erzählungen, dann war das irgendwie das Tagesereignis in Wien, als die da vorgelassen wurde, während die Quellen sagen, das war die ganz normale öffentliche Audienz. Schon die war auch nicht so ganz unpompös und man musste durch diverse Zimmer durch. Im, glaube, vorletzten Zimmer musste man drei Prinzessinnen die Hand küssen. die waren 6, 9 und 10 Jahre alt, was aber unbedingt sein musste und auch durchaus als Unterwerfungsgeste gedacht war, dass die Leute sich schon mal dran gewöhnen. Ja. Dann war man in dem Raum, den die Gottscheds als exklusiv von ihnen selbst und der Kaiserin erfüllt darstellen, was aber wahrscheinlich nicht so war. Und dann tritt auch der Kaiser selber noch hinzu, was aber, wie unsere nüchterne Beobachterin aus der Gegenwart sagt, also durchaus auch ein bewusst eingesetzter Inszenierungsgag gewesen ist. Ja. So, und jetzt sind wir also dankbar mitgenommen auf diese Reise der Gottscheds und halten die ja für, weil aus Leipzig und so weiter, ganz vernünftige Leute. Und sehen mit Entsetzen, wie die sozusagen diese ganz normale, sozusagen, wie soll man sagen, Begeisterung, wie die Fans werden von dieser Maria Theresia, wie andere Fans werden, die völlig falsche Bilder machen und oder erfinden oder Geschichten oder so. Auch viele Bilder sind abgebildet, die zum Beispiel dann erklärt werden, dass das, also da wird die heilige Familie, jetzt schon mal gesagt, die Familie, die kaiserliche Familie wird dargestellt und dann wird daneben ein anderes Bild, von dem das abgemalt ist, dargestellt. Das sind Genrebilder und dann sind einfach nur die kaiserlichen Figuren reingesetzt, aber da hat überhaupt niemand irgendetwas erfunden. Ja, und da das so sehr abgekupfert ist, aber abgekupfert, Klischeebilder, sozusagen Sehnsuchtsfigur, wie hat sie das geschafft?
Ja, ich habe genau deshalb, weil ich mir diese Frage auch gestellt habe, die Geschichte mit den Gottscheds so als Beispiel für mich selber, um mir das klar zu machen, gewählt. Meine Frage war, also zu ihrem Mythos gehört eben dieses Stereotyp, alle Untertanen haben sie geliebt, ja, so wie die Historiker sie dann nachher geliebt haben. Und zu dem Stereotyp gehört auch, alle Untertanen durften jederzeit zu ihr und ihr Herz ausschütten und ihren Anliegen zu ihr kommen. Und sogar der geringste der Untertanen hatte jederzeit Zugang. Das ist sozusagen der ein Topos über sie. Und ich habe mich wirklich gefragt, stimmt das eigentlich oder nicht? Und es stellt sich erstens raus, es stimmt überhaupt nicht. Sie hat also den Zugang zum Hof viel rigider begrenzt, als es vorher der Fall war. Leute wurden dann auch zum Teil inhaftiert, wenn sie sich vordrängten und so weiter. Und dann habe ich mich gefragt, wie kommt es denn, wenn das so offensichtlich nicht stimmt, dass, ja, was heißt es denn, dass alle immer schreiben, auch die Zeitgenossen, alle Untertanen lieben sie. Was heißt das eigentlich? Es gab ja damals noch keinen Politbarometer oder so, ja, wie uns das selbstverständlich ist, dass man immer weiß, wie die Politiker gerade in der Gunst der Wähler stehen. Das gab es ja nicht. Die musste ja auch nicht gewählt werden. Und man sieht, finde ich, an dem, oder deswegen habe ich dieses Beispiel mit den Gottscheds genommen, weil man daran, glaube ich, dann sieht, wie dieser Mechanismus funktioniert, wie dieses Charisma, was sie offensichtlich hatte, wie das aufgebaut wurde. Also ich glaube, dass sie einerseits schon eine persönlich sehr, sehr starke Ausstrahlung hatte. Ohne das kann man es, glaube ich, nicht erklären. Also die hatte eine große Begabung, sehr liebenswürdig den Leuten zu begegnen. Aber das alleine erklärt es natürlich nicht, weil ja nur immer ganz, ganz wenige Leute in den Genuss dieser Liebenswürdigkeit kamen. Das heißt, man muss irgendwie die Mechanismen untersuchen, mit denen dieses Bild aufgebaut wurde. Und das funktionierte eben über solche Dinge wie einzelne ausgewählte, man würde heute sagen Multiplikatoren, die Gottscheds ja waren, oder eben auch Künstler, wie zum Beispiel die Familie Mozart, oder auch Lessing, der ist allerdings nicht so auf sie abgefahren wie die Gottscheds. Die wurden vorgelassen und dann wurde eben genau diese Inszenierung, die Sie gerade geschildert haben, dargeboten und das hat die Leute natürlich ungeheuer beeindruckt und gleichzeitig hatten sie natürlich dann ein großes Interesse dran, der ganzen weiten Öffentlichkeit mitzuteilen, dass sie dieses ganz besondere Privileg genossen hatten, vorgelassen zu werden zur Herrscherin, zur allergrößten Kaiserin. Und das wurde dann natürlich schon, um die eigene Person zu erhöhen, wurde das dann unglaublich publik gemacht. So eben diese Huldigungsgedichte der Gottscheds. Und das ist so eins der Elemente zumindest, die erklären diesen ganz besonderen Ruf, den sie hatte. Man könnte dann noch eine ganze Reihe weiterer struktureller Ursachen vielleicht benennen. Dazu gehört auch dieses offenbar in der einfachen Bevölkerung unglaublich starke Bedürfnis, jemanden zu haben an der Spitze, den man hemmungslos verehren kann. Das ist etwas, was mir auch heute wieder zunehmend auffällt, dass es auch immer dieses Bedürfnis gibt, auch von Leuten, die eigentlich objektiv gesehen unter dieser Herrschaft unendlich leiden. Da haben wir heute ja auch wieder parallel. Also eine Bereitschaft und ein Bedürfnis, jemanden zu verehren, der ganz, ganz weit entrückt ist und gerade deshalb natürlich auch leichter verehrt werden kann, weil man ihm niemals wirklich selber begegnet.
Eine weitere, auf dieser Klaviatur spielt sie ja weiter, also was sind denn weitere Herrschertugenden, die sie idealisiert und die sie selber verkörpern will? Das ist einmal die Gunsterweisung, gleichzeitig sich zurücknehmen, distanzieren von den Untertanen, also es ist durchaus nicht so, dass sie tatsächlich dann jedem da die Ehre erweist. Sie hat aber auch ein religiöses Motiv und sie findet ja auch, ja, sie ist sozusagen die Eingesetzte, die alles hier zu regeln hat. Also es hat ja auch eine Kehrseite, wie Sie vorhin auch sagten. Also es scheint ja nichts so zu sein, wie es ist. Ja, dieses Trompe-l'œil ist ja da auch irgendwie, spielt immer eine ganz große Rolle. Sie hat ja auch die Kehrseite, ihren Kontrollzwang, von Ferne sozusagen die Dinge spielen oder ihre Puppen und Kinder tanzen zu lassen. Also welche Tugenden versucht sie selber, also auch diese Ansprache an sich, immer aufrichtig und ehrlich zu sein, fromm zu sein, und dann zum Schluss kommt meistens das Gegenteil heraus, sowohl in ihrer eigenen Person als auch in ihrer Politik. Also das ist ja schon faszinierend.
Ja, also zunächst mal ist ja mein Credo eigentlich bei der ganzen Sache gewesen, immer zu versuchen, sie an den Maßstäben ihrer eigenen Zeit zu messen und eben nicht an den heutigen Maßstäben. Ne? Vieles ist natürlich aus heutiger Sicht, die Kindererziehung und sowas, alles geht natürlich gar nicht, aber das waren natürlich vollkommen andere Maßstäbe, die sie hatten. Also ich habe versucht, sie am Maßstab der damaligen Herrschertugenden oder der Tradition, was man als Herrschertugend betrachtete, zu messen. Und wie sie selber vor allem, was sie selbst unter Herrschertugenden verstand. Und man muss sagen, dass sie wirklich versuchte, diesen Herrschertugenden gerecht zu werden. Sie haben schon erwähnt, und das würde ich sagen, ist unglaublich zentral für diese Person, um das zu verstehen, diese wirklich tiefe Überzeugung, von Gott persönlich zum Herrschen berufen worden zu sein, also wirklich ein persönliches Mandat zu haben, denn sie hat diese Herrschaft ja als große Bürde empfunden. Man muss sich vorstellen, dass sie als ganz junge Frau auf den Thron steigt und sofort fallen alle ihre Nachbarn über ihre Länder her, und sie hat kein vernünftiges Heer, sie hat die Staatskassen leer, also das hat sie nicht als angenehm empfunden, sondern es war eine schwere Bürde. Aber sie war eben überzeugt, dass Gott selbst ihr diese Herrschaft verliehen hatte und deshalb ihr auch die Fähigkeiten verliehen haben musste, diese Herrschaft auch zu tragen und diese Bürde zu tragen. Und das hat ihr eine solche Souveränität verliehen, also diese unglaubliche persönliche Frömmigkeit, die ja auch sich jeden Tag, muss man sich vorstellen, jeden Tag eine Messe, jeden Tag eine Andacht, jede Woche so und so viel Besuche in irgendwelchen Konventen in Wien, und also eine unglaublich intensive Frömmigkeitspraxis auch. Also wirklich extrem religiös grundiertes Herrschaftsverständnis. Und das hat ihr die Sache in gewisser Weise erleichtert, hat auch ihre Überzeugungskraft, ihre Standhaftigkeit, alles das, was die Zeitgenossen offenbar sehr beeindruckt hat, sicher begründet. Jedenfalls, sagen wir mal, bis zum Tod ihres Mannes. Danach ist sie in eine sehr tiefe und lange Melancholie verfallen. Aber das, würde ich sagen, ist so einer der zentralen Schlüssel zu ihrem Handeln, auch zu ihrer Herrschaftsauffassung. Und das hat aber natürlich die Kehrseite, dass sie überzeugt war, dass sie wirklich auch alles selbst tun muss und alles selbst überschauen muss und nichts delegiert. Und dabei hat ihr geholfen, oder in dieser Vorstellung hat ihr die zeitgenössische staatstheoretische Vorstellung geholfen, die Metapher. Sie haben es eben erwähnt, darüber habe ich schon in meiner Doktorarbeit mich beschäftigt, dass der Staat wie eine Maschine funktionieren kann und muss und dass der Herrscher einfach nur oben den Hebel richtig bewegen oder das Uhrwerk aufdrehen muss und dann läuft das schon. Und von daher hatte sie wirklich die Überzeugung, dass sie das alles von einer einzigen Stelle steuern kann. Und das war natürlich völlig hoffnungslos, weil diese vielen heterogenen Länder, das muss man sich vorstellen, das ging ja von den Niederlanden bis nach Italien, ja, ganz heterogene, sehr unterschiedlich, auch vor allem von einem sehr mächtigen Adel eigentlich dominierte Länder, da ging nichts zentral einfach zu steuern. Das musste, ne, man hätte eigentlich Partizipationsverfahren bedurft, um wirklich effizient bis nach unten die Verhältnisse zu verändern. Also da war sie im Grunde in einer Sackgasse, dass sie einerseits sich diese Herrschaft zutraute, andererseits aber auch sich damit in einer Weise überfordert hat und jeden überfordert und damit einen Kontrollzwang entwickelt hat und sich selbst im Grunde immer als völlig versagend dann empfinden musste. Ja, also sie, das ist natürlich eine paradoxe Geschichte, dass sie einerseits überzeugt war, zur Herrschaft berufen zu sein und das auch zu können und zu müssen, aber dann immer wieder zu erleben, denn sie war ja auch absolut nicht dumm, dass es eben nicht funktionierte. Sie hat sich auch keine Illusionen gemacht, sie war auch ungeheuer ehrlich mit sich selbst. Ja, sie war auch zum Beispiel nicht Schmeicheleien, sie fiel nicht auf Schmeichlereien. Also das heißt, sie war sehr ehrlich mit sich selbst und sie musste dann immer realisieren, dass das alles gar nicht funktionierte, so wie sie sich das vorstellte. Und das hat sie eben, wie gesagt, im Laufe ihres Lebens in eine sehr, sehr tiefe Melancholie verfallen lassen. Und am Ende ihres Lebens, das hat mich dann auch gewissermaßen gerührt, sind lauter Zeugnisse, in denen sie immer wieder bekundet, dass sie vollständig gescheitert ist. In jeder Hinsicht, mit den Kindern, mit den Ländern, in jeder Hinsicht.
Das Buch ist ja eher thematisch aufgebaut und versucht eben große Blicke ins 18. Jahrhundert zu werfen. Es ist schon insgesamt chronologisch strukturiert, aber es ist nicht, es ist keine Ereignisgeschichte. Zwei Geschichten, die man sich doch dann eher chronologisch vorstellt, sind einmal die, sage ich jetzt mal, Liebesgeschichte mit ihrem Mann, denn das ist wirklich auch eine sehr geprüfte Verbindung, ja, weil also diesen Mann finden alle sowas von doof und sie hält zu ihm gegen alle Widerstände und er macht ihr ein Kind nach dem anderen. Das muss man hier in diesem Fall als Liebesbeweis nehmen, ja. Und diese Geschichte, die also durchgeht und dann eben auch ihre tiefe Trauer und Verzweiflung nach seinem Tode, das ist so eine Geschichte, die einen ein bisschen was von dieser Persönlichkeit auch erschließt und sie durchaus sympathisch erscheinen lässt, weil sie ist, das war ja schon klar, auch vielfach ein Opfer ihrer Umstände. Ja? Also auch die vielen Minister, die da immer das eine oder andere versuchen, mit denen man dann auch zurechtkommen muss und so, stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Die andere Geschichte, die auch eine gewisse Chronologie hat, die hat sie von der bekannten Geschichte, das ist der Siebenjährige Krieg, ja, 1756 bis 63, und der fängt ja desaströs an, weil der Preußenkönig seine Sache viel besser organisiert hat und erstmal da runtererobert. Jetzt wollte ich Sie mal fragen, also das war jetzt, ist erzähltechnisch jetzt auch eine gewisse Schwierigkeit, in einem nicht auf Chronologie angelegten Buch dann trotzdem einen Krieg zu erzählen, der ja eine Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Wie war das? Können Sie ein bisschen Einblick geben, was der sozusagen der Krieg aus der Perspektive der Kaiserin bedeutete. Er bedeutete ja zu unterschiedlichen Stadien Unterschiedliches.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass ich dieses Kriegskapitel am allerungernsten geschrieben habe und das auch am längsten dran rumlaboriert habe, und ich kann mir auch immer diese ganzen Schlachten nicht merken. Und dann habe ich mir so eine Liste gemacht, wann welche Schlacht und so. Und das ist also ganz sicher keine jetzt Erzählung der einzelnen Kriegsereignisse, aber es ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Ereigniszusammenhang und auch für ihr Verständnis, aber das Verständnis überhaupt des 18. Jahrhunderts ist der Krieg zentral, weil da ja auch eine ganz neue Art von Öffentlichkeit entsteht und der Krieg eine neue Art von Patriotismus hervorbringt und so. Also das ist schon ganz, ganz wichtig. Aber ich habe versucht, nicht einfach nur das Kriegsgeschehen zu erzählen, wie gesagt, weil das natürlich auch irrsinnig kompliziert und dann auch langweilig ist, würde ich jedenfalls sagen, sondern ich habe versucht zu fragen, was durch diesen Krieg sich verändert. Also wie gesagt, bei den Medien, in der natürlich auch im Verhältnis zwischen ihr und den Feinden und so weiter. Also Geheimdienst kommt dann vor und solche Dinge, also was alles durch diesen Krieg sich verändert. Was mir viel mehr Spaß gemacht hat, ist natürlich genau dieses Thema Sexualität, Libertinage, sexuelle Normen in dieser Zeit. Was durfte man bei Hof, was durfte man nicht? Inwiefern war diese Ehe eine besondere Ehe? Sie war ja eine absolute Ausnahme. Normalerweise, das haben Sie schon gesagt, schliefen Fürstenpaare nicht in einem Bett. Das haben die Zeitgenossen überhaupt nicht verstanden. Die sagten dann, die Höflinge sagten, die machen es ja wie die Bauern, ja, die schlafen in einem Bett, völlig unerhört. Also dieses und dieses ganz spezielle Verhältnis zu ihrem Gatten, das hat mich, muss ich sagen, sehr viel mehr interessiert als diese Kriegsgeschichte. Aber und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das besser liest und dass man es vielleicht in Kapiteln anmerkt, dass ich das Kriegsgeschehen weniger gerne beschrieben habe.
Aber dann trotzdem, Entschuldigung, nochmal nachgefragt, weil es geht ja notgedrungen, das Buch, sehr viel über Krieg und auch Verwaltung und Staatsaufbau. Und Sie machen einmal den Gegensatz auf zwischen Preußen, der sozusagen, wo der König einen sehr viel direkteren Zugriff auf das Heer hatte, auf seine Offiziere verpflichten konnte, während umgekehrt die missliche Lage von Maria Theresia auch daher rührte, dass ihr Staat so ganz anders organisiert war und sie nicht einfach sagen konnte, hier, gib mir mal ein Heer oder bezahl mir mal Soldaten.
Ja, ja, das war natürlich ihr großes Handicap, dass sie als Frau zwar in diesem Fall die Herrschaft ausüben durfte, aber sie konnte als Frau eben nicht in den Krieg ziehen. Das war das einzige richtig tiefgehende Handicap, das sie hatte, im Gegensatz zu Friedrich, der eben sein eigener Feldherr war. Und nicht nur das, sondern er war auch sein eigener Historiker und sein eigener Propagandist und sein eigener Laudator und so weiter. Das war sie alles nicht. Sie griff auch dann nicht selber öffentlich zur Feder. Also insofern hatte sie da gerade eben, was auch das Kriegsgeschehen anging, einen großen Nachteil. Sie war auf ihre Feldherren angewiesen und diese Feldherren tendierten natürlich dazu, weniger risikofreudig zu sein, als dass dieser Friedrich sein konnte, der ja seine Untertanen und seine Truppen auch beliebig opfern konnte, wenn er das wollte, während die Feldherren sehr viel schonender mit den Truppen eigentlich neigten, jedenfalls umzugehen. Und das war ihr dann nicht recht. Also sie war in vieler Hinsicht genauso kriegerisch wie der Friedrich. Und es gibt viele Briefe, wo sie dann ihre Feldherren immer wieder antreibt. Sie soll nicht so zögerlich sein und es müssten jetzt eben auch die Truppen mal in die Schlacht geworfen werden und nicht immer nur den Schlachten ausweichen und so, also Entscheidungsschlachten herbeiführen, was eben auch Friedrichs Taktik ja war und was aber damals eigentlich eher etwas war, was man vermied. Also in vieler Hinsicht ganz ähnlich kriegerisch, ganz ähnlich offensiv wie der Friedrich, aber nicht mit den Möglichkeiten, die Friedrich zur Verfügung standen. Aber man muss sagen, trotzdem ist der erste große Krieg, den sie ja geführt hat, also ihr Erbfolgekrieg, der auch sogar noch länger, 8 Jahre gedauert hat, gemessen an dem, was ihr gedroht hat am Anfang, nämlich dass man wirklich schon geplant hatte, das ganze Reich unter den Feinden aufzuteilen, also zwischen Bayern, Frankreich, Preußen und so weiter. Daran gemessen ist der Verlust, den sie hinnehmen musste, nämlich Schlesiens, relativ moderat. Ja. Trotzdem hat sie das nicht verwunden und hat dann eben wirklich darauf hingearbeitet, auf diesen zweiten Krieg. Und dass der Siebenjährige Krieg, den hat zwar Friedrich formal gesehen angefangen, aber sie hat es darauf angelegt und sie war ihm sehr dankbar, dass er ihr diese Freude gemacht hat, diese undankbare Aufgabe abgenommen hat, den Krieg anzufangen. Das steht auch so in den Quellen. Also sie ist sehr erleichtert, dass er den Anfang gemacht hat. Sie wollte eine Revanche und das ist nicht gelungen. Diese 7 Jahre Krieg sind im Grunde, haben nichts verändert. Also es sind unendlich viele Menschenleben und Ressourcen draufgegangen und es hat nichts verändert.
Also die Komplexität der damaligen Geschichte, das hat mich als Leser auch irgendwie beschäftigt. Wer war eigentlich wem, aus welchen Gründen zu was verpflichtet? Wem gehörte was und was hat etwas ausgemacht? Zum Beispiel, ist jetzt ein halbes Schlesien mehr wert als irgendwie die halbe Lombardei? Oder also man kommt in diesen merkwürdigen Herrschaftskalkül hinein, der auch dann eben von den Beratern von Maria Theresia natürlich vollkommen internalisiert war. Also die haben sie dann immer beraten, was man aufgeben soll und was man dafür einsetzen soll. Wie fanden Sie denn diese Berater von Maria Theresia?
Ja, also zum einen fand ich es auch wichtig, klar zu machen, so strukturell, dass Kriege in dieser Zeit was ganz anderes sind als zum Beispiel im 19. oder gar 20. Jahrhundert. Das heißt, ganz kalkuliert, ganz kühl, es wurden Tauschgeschäfte gemacht, Sie haben schon erwähnt, es wurden Territorien verkauft, vertauscht und so weiter. Also alles nach einem ganz groß angelegten Kalkül. Und die Akteure, diese Fürsten, diese Monarchen und ihre Minister, waren sich eigentlich alle sehr nahe und verfolgten alle ähnliches Kalkül und konnten sich wechselseitig auch ziemlich gut verstehen. Es war also nicht so, dass sich etwa Nationalismus oder Ideologien gar oder sowas gegenübergestanden hätten, sondern das war ein Machtspiel, an dem alle eigentlich, jedenfalls diese Fürsten und ihre Berater, gleichermaßen teilnahmen. Und der entscheidende Mann für Maria Theresia in ihrer, also vor allem im Siebenjährigen Krieg dann, ist der Kaunitz, der Staatskanzler. Es gibt so ein paar wichtige Figuren, aber Kaunitz ist zweifellos der bedeutendste, der heutzutage immer noch sehr als Held, eigentlich ein großer Staatsmann dargestellt wird. Aus meiner Sicht ist der Kaunitz eine ganz schräge Figur und eigentlich für mich der Schurke in der ganzen Geschichte. Er ist derjenige, der sie zu diesem Krieg auch hat er die Mittel, die Wege dazu entwickelt, ja, wie sich anstellen muss, ihr Schlesien wiederzubekommen, ist komplett, wie gesagt, gescheitert. Er ist gleichzeitig ein ganz, ganz skurriler Typ gewesen. Das fand ich auch sehr interessant. Er wird von den Historikern immer nur als großer Staatsmann dargestellt. Und keiner beschreibt mal, dass er ein vollkommener Narziss und Hypochonder war. Ja? Völlig irre. Ja, und hatte immer ganz viele Bürstchen dabei, mit denen er sich bei Tisch dann nach dem Essen an der Hoftafel die Zähne putzte und die Brillanten an seiner Uniform bürstete und so. Und es gab dann einen englischen Besucher am Hof, der schrieb hinterher nach Hause, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so etwas Ekelhaftes gesehen wie diesen Kaunitz. Oder zum Beispiel eine andere Geschichte, und ich finde, sowas darf man nicht unterschlagen. Es gab eine Blatternepidemie im Kaiserhaus. Auch Maria Theresia ist daran erkrankt, viele sind daran gestorben, auch die Kinder, viele Kinder. Und dieser Kaunitz als unglaublicher Hypochonder vor dem Herrn ist natürlich nicht irgendwie in die Nähe des Herrscherhauses in der Zeit an den Hof nicht gegangen und so weiter, hat sich ferngehalten und hat später dann allen seinen Mitarbeitern, Bediensteten und so weiter, Schreibern eingeschärft und ein Rundschreiben, ein richtiges ministerielles Rundschreiben alle geschickt und hat da drin geschrieben, er bittet sie alle darum oder er befiehlt ihnen, in seinem Beisein niemals das Wort Blattern in den Mund zu nehmen und auch in den amtlichen Schreiben, wo das Wort vorkommt, müssen sie es überspringen. Weil wenn er schon das Wort hört, dann überfällt ihn ein schweres Zittern. Ja, und das zeigt sozusagen, wie durchgeknallt er war, muss man wirklich sagen. Und so eine Figur war aber der wichtigste Vertraute und Ratgeber von Maria Theresia und sie schreibt dann an andere Vertraute, ja, ich weiß, ihr habt recht, dieser Kaunitz, es ist ganz furchtbar und er dominiert mich und ich kann mich seiner nicht mehr wehren, aber ich brauche ihn. Ja, also es ist wirklich ganz interessant, wie sie mit einer ziemlichen Menschenkenntnis, die sie auch hatte, sich dessen bewusst war, dass ihre Minister zum Teil skurrile Gestalten waren, aber trotzdem sich auch bewusst war, dass sie die brauchte.
Also ist sie nicht in seinem Falle seine Domina? Also ich meine, er wollte zurücktreten und durfte nicht?
Nein, das glaube ich nicht. Also das sagt zwar der Sacher Masoch so, aber nee, also der hatte schon auch eine ungeheure Unverschämtheit gegenüber. Also er hat zum Beispiel ganz bewusst immer gegen alle höfischen Unterwürfigkeitsregeln verstoßen. Also er hat zum Beispiel die Herrscherin warten lassen, was ja gar nicht geht. Es ist ja klar nach der höfischen Hierarchie, dass immer die der Herrscher derjenige ist, der die anderen warten lässt. Und er hat sich geleistet, die Kaiserin warten zu lassen, zum Beispiel. Oder eben, wie gesagt, diese ganzen skurrilen Verhaltensweisen, mit denen er sich als als jemand darstellte, der es gar nicht nötig hat, an die Regeln des spanischen Hofzeremoniells sich zum Beispiel zu halten. Das ist auch von den anderen Höflingen immer wieder sehr missfällig bemerkt worden. Die waren natürlich auch wiederum alle eifersüchtig auf ihn. Und sie hat das alles sehr genau durchschaut und hat ihn durchaus auch gegenüber anderen dann wiederum, hat sich wie gesagt darüber geäußert, dass sie ihn eigentlich dass sie seine charakterlichen Mängel sehr genau durchschaute. Sie war ihm also überhaupt nicht hörig oder so, aber sie hat ihn eben einfach auch benutzt und als Instrument ihrer machtpolitischen Ambitionen eingesetzt.
Ja, da kann ich nochmal anschließen. Und zwar, sie hat ja nicht nur Kaunitz, sondern auch andere Berater gehabt, Haugwitz und so weiter halt, dass die eine Seite, diese Berater, die sie gleichzeitig auch benutzt hat, zum anderen waren ja auch die Kinder sozusagen nicht ganz selbstzweckfrei, sondern wurden ja auch instrumentalisiert und sollten das auch noch in einer Form der Freiwilligkeit, sollten sie gehorchen. Das ist auch eine sehr interessante Spannung. Also können Sie da nochmal, also zu Ihren aufmüpfigen Töchtern und zu den dann sich doch sehr positiv entwickelnden Söhnen noch was sagen?
Ja, also das ist auch eine lange Sache, lange Geschichte und sehr facettenreich. Da habe ich über jedes Kind ein Kapitel geschrieben, weil ich das so vielgestaltig auch fand. Aber das Gemeinsame, ihr Verhältnis zu allen Kindern umspannt, ist natürlich die ganz selbstverständliche Tatsache, für damalige Herrscherhäuser selbstverständlich, dass die Kinder den Ruhm und die Ehre und die Größe der Dynastie zu vermehren hatten. Und das natürlich nicht um deren individuelles Wohl ging. Das war aber vollkommen selbstverständlich, das war eben dynastisches Denken. Und da hat sie sich eben auch nicht von anderen Monarchen ihrer Zeit unterschieden. Und sie hat aber vielleicht doch insofern nochmal das in eine andere Dimension gehoben, als sie eben allen ihren erwachsenen Kindern, also sie hatte 10 erwachsene Kinder, die anderen sind früher gestorben, dass sie all diesen Kindern in einer Weise zugesetzt hat und denjenigen, die eben nicht mehr am Hof waren, dann wöchentlich Briefe geschrieben hat und die jedes einzelne Kind in seiner Frömmigkeitspraxis, in seinem politischen Handeln und so weiter vollständig dominiert hat oder versucht hat, das zu tun. Das ist natürlich immer auch gescheitert. Und jedes Kind hat sein eigenes Schicksal, das ist wirklich sehr faszinierend. Alle Kinder sind eigentlich ganz furchtbar zu bemitleiden, könnte man sagen. Es gibt eine, also bekannt ist natürlich Marie Antoinette, die ja bekanntlich jahrelang, oder ihr Gatte und sie es nicht fertig brachten, die Ehe zu vollziehen und deswegen eben auch kein Thronfolger in die Welt gesetzt wurde. Und das wurde von Maria Theresia in wöchentlichen Briefen angemahnt. Jetzt kann man sich vorstellen, was die arme Frau dann durchgemacht hat. Also Marie Antoinette hat irgendwann dann geschrieben, sie möchte lieber eine Fehlgeburt erleiden als gar keine Schwangerschaft. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Also das ist nur das bekannteste Beispiel, aber in anderer Form gilt es für die anderen Kinder auch. Und für mich war die beeindruckendste Quelle eigentlich ein geheimes Tagebuch des zweitältesten überlebenden Sohnes Leopold, der Großherzog in der Toskana war und als Erwachsener dann nochmal an den Wiener Hof zu Besuch kam und dann ein ganz geheimes, in einer von ihm selbst entwickelten Geheimschrift verfasstes Tagebuch geschrieben hat, das eben wirklich für niemandes Augen bestimmt war und in dem er vollkommen ungeschützt über die Familienverhältnisse schreibt. Und da in einer Weise, Sie haben eben schon gesagt, nicht zwar wie es schien, aufdeckt, wie die Verhältnisse zwischen den einzelnen Kindern sind, zwischen den Kindern und ihrer Mutter. Und da stellt sich dann raus, dass zum Beispiel Leopold den Josef verabscheute, Josef aber wiederum Leopold für seinen einzigen geliebten Bruder hielt, sein einziger Vertrauter, dem er alles eröffnet, ja. Und Leopold hasst ihn aber umgekehrt und die wissen das voneinander nicht, ja. Und dann auch das Verhältnis zur Mutter und der Neid und die Eifersucht und die Intrigen und zum Beispiel die ungeheure Geringschätzung gegenüber den beiden unverheirateten Töchtern. Also unverheiratet zu sein war natürlich ein absolutes Desaster. Obwohl die verheirateten Töchter natürlich noch viel schrecklicher Sahne erlebten, aber die unverheirateten Töchter wurden eben gering geschätzt. Und das hat ein Familienklima geschaffen, was man sich also wirklich kaum vorstellen kann. Und in dieser Quelle wird das alles völlig ungeschützt hingeschrieben, in einem immer wieder sich wiederholenden, geradezu obsessiven Sermon. Ja. Das fand ich eine Quelle, die wirklich, die mich erschüttert hat und von deren Inhalt ich vorher selber nichts gewusst hatte.
Ein weiteres Kapitel ist, was immer mal wieder auftaucht, also nicht kein Kapitel im Buch ist, die verschiedenen Deportationen, die durchgeführt wurden. Einmal waren schon
Der Wasserschub,
ja, also die Zigeuner, die nicht konvertierten Protestanten. Also da hat sich ja allerhand dann angesammelt in Siebenbürgen und im Banat. Gibt es da denn sozusagen eine Rückwirkung oder irgendwie ein Spiegel, wie die Siebenbürgen, die dann dort verblieben sind, wie war da die Bindung an das Haus? Gibt es da irgendwie aus dem 19. Jahrhundert vielleicht auch noch irgendwelche Zeugnisse darüber?
Ja, also dieser sogenannte Wasserschub, das muss man vielleicht noch erläutern, das ist eben, dass man entweder Protestanten oder wie man damals sagte, liederliche Weibsbilder oder ja eben Zigeuner war nochmal ein extra Problem, über die Donau eben nach Temeswar ins Banat transportiert hat oder nach Siebenbürgen und da dann ansiedeln wollte, was aber meistens nicht geklappt hat, weil die da auch gar kein Land hatten, gar keine Mittel, sich da anzusiedeln. Und man hat in Einzelfällen rekonstruiert, also die österreichischen Kollegen haben da sehr viele Forschungen zu angestellt, das habe ich also nicht selber erforscht. Man hat rekonstruiert, dass zum Teil die Hälfte dieser Deportierten unterwegs oder da dann am Ende gestorben sind, also nur noch die Hälfte irgendwie nachweisbar ist. Protestanten vor allem, die sich der Konversion widersetzten. Also das ist ein ganz, ganz dunkles Kapitel. Und da gibt es durchaus Informationen, die sie dann erreichten. Also Josef zum Beispiel als Mitregent ist dann mal dahin gereist. Er hat ja immer auch die ganzen Länder bereist, als aufgeklärter Reisender, sozusagen als Forschungsreisender fast, während sie immer in der Residenz geblieben ist und sich gar kein eigenes Bild machen konnte oder machen wollte, oder das gehörte sich einfach nicht, dass man als Kaiserin die Residenz verließ. Und sie hat also dann von Josef einen ganz erschütternden Bericht erhalten, wie das da wirklich aussieht in Temeswar. Ja. Es war eine Festung, wo eben dieses sogenannte Gesindel dann festgehalten wurde, und hat das beschrieben, dass es überhaupt nicht den Zweck erreicht, den es erreichen soll, also die sittliche Besserung zum Beispiel der liederlichen Frauen oder die Besiedlung der Gegend. Alle Zwecke wurden nicht erreicht, und das hat sie nicht erreicht. Also sie hat dann trotzdem ganz hartnäckig darauf beharrt, dass man dann einfach nochmal ein bisschen hier und da gewisse Reformen vornehmen muss, aber im Grunde diese Deportationspraxis nicht in Frage gestellt. Und erst später ist es dann tatsächlich abgeschafft worden, das schon. Ja, aber das ist eins der Beispiele, wo man sich wirklich fragt, warum da gar keine Einsicht, obwohl sie sonst wirklich sehr urteilssicher war und sehr, wirklich eine sehr intelligente Frau war. Aber das hat sie nicht, sie hat eben diesem Wahn gehuldigt, dass man die Dinge von Wien aus steuern kann und, wie gesagt, großräumige auch Besiedlungspolitik und sowas alles nach ihren Vorstellungen realisieren könnte, was nicht der Fall war.
Ich gebe dieses Mikrofon gleich in die Runde, sodass Sie auch Fragen stellen können. Ich wollte selber noch eine kurz schnell loswerden, nämlich waren Sie jetzt schon im österreichischen Fernsehen und wie kommt überhaupt Ihr Buch dort an, wo das Geschehen spielt?
Ja, es gab tatsächlich im ORF so eine sehr, fand ich nicht schlechte Serie über das Archiv, über das Haushof- und Staatsarchiv in Wien. Und jede einzelne Folge behandelte entweder eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Ereignis und so weiter. Und es gibt zum Beispiel auch eine Folge über Marie Antoinette und eine Folge behandelte Maria Theresia. Und das war, deswegen fand ich das gut, weil es sehr im Unterschied zu einer anderen ORF-Sendung, wo es mit Reenactment und so weiter zugeht, hier die Frage war, wie man überhaupt etwas über Maria Theresia herausfindet. Und dann wurden eben die Quellen in dem Archiv gezeigt, so die berühmten Quellen, zum Beispiel ihre Liebesbriefe an ihren Mann Franz Stephan, die konnte man dann sehen, wo sie dann ganz nette Kosenamen verwendet und so. Und dann ja, sah man, ah, da kann man es nachlesen. Oder die pragmatische Sanktion, eine berühmte Urkunde, ja. Also, und dann wurde das alles erläutert und mit Hilfe von Bildern aus der Zeit illustriert, aber eben kein Reenactment vorgenommen, was ich immer ganz furchtbar finde, weil da natürlich alles ja, hinzuerfunden und imaginiert wird, wie es eben dann den Stereotypen entspricht, aber in den Quellen überhaupt nicht, ja, gar kein Grund in den Quellen hat. Wie das in Österreich aufgenommen wird, ich glaube bis jetzt ganz gut. Es gab da eine große Ausstellung mit mehreren Stationen und da wurde das jedenfalls, da lag das dann an der Kasse und ich glaube, es ist da auch ganz gut verkauft worden. Aber es ist nicht so, als wenn die Österreicher jetzt das übel nehmen, dass dieser Mythos entzaubert wird, denn die österreichischen Kollegen tun das natürlich auch schon seit ziemlich vielen Jahren und es gibt einen Kollegen aus der Kunstgeschichte, Werner Telesco, der ein sehr gutes Buch über den Mythos Maria Theresias geschrieben, also das ist jetzt nicht, ich bin da jetzt nicht die Erste, die das macht.
Ja, guten Abend. Ich wollte nochmal an den Ausgang, die Ausgangsfeststellung anknüpfen, dass man als Historiker ja immer vorliegende Interpretationen in Frage stellt und sich dazu in ein ja scheinbar objektives Verhältnis setzt oder neutrales oder das zumindest versucht. Ich wollte fragen, haben Sie als Historikerin oder wir als Historiker Distanz genug, vorauszuahnen, was wir in diese Figuren hineinlesen? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite, ich weiß, dass Ulrich schon schmunzelt, weil wir Historiker immer drei Fragen stellen, aber ich beschränke mich auf zwei. Die zweite wäre danach, kann man aus dieser Figur Maria Theresia auch was über Nichtherrscherfrauen erfahren? Oder ist das derart überformt durch, ist sie so eingebunden, dass sie eigentlich nur eine weibliche Variante einer Herrscherin spielen kann?
Ja, also zur ersten Frage, ich würde auf keinen Fall beanspruchen, dass ich da jetzt sozusagen die wahre Geschichte erzähle. Das liegt mir sehr fern. Ich bin mir auch vollkommen bewusst, dass ich zum Beispiel in hohem Maße von der 10-bändigen Biografie von Arnett abhängig bin und dass die, ja, dass ich natürlich nicht beanspruchen kann, jetzt sozusagen die Wahrheit zu enthüllen. Aber im Unterschied zu Arnett versuche ich das eben auch gar nicht. Ja, sondern ich versuche das ganze Puzzle dieser verschiedenen Perspektiven auf die Figur aufzumachen. Ja. Und wie gesagt, die Gottscheds oder einen Tiroler weisen Jungen, der später ein Aufklärer wird, sehr interessante Figur, der sie sehr ausführlich behandelt, oder alle möglichen Briefpartner oder eben Minister und so weiter. Und die haben natürlich alle ein unterschiedliches Bild auf von ihr und auf sie, einen anderen Blick. Und das stelle ich nebeneinander und versuche das natürlich dann auch, oder versuche mir einen eigenen Reim drauf zu machen. Aber ich bin mir sehr bewusst, dass ich über die Vielfalt der Perspektiven nicht hinauskomme und will es auch gar nicht. Ja? Also ich möchte die Perspektiven nebeneinander stehen lassen, im Unterschied eben zum historistischen Projekt im 19. Jahrhundert, die eben immer die Wahrheit beansprucht haben, rauszufinden. Das will ich gar nicht. Ja? Insofern ist mein Anspruch, glaube ich, einfach in gewisser Hinsicht bescheidener, in gewisser Hinsicht natürlich auch ambitionierter als sagen wir mal, von Arnett. Der andere Punkt, oder die Frage war ja auch noch, inwiefern wir heute Dinge in Maria Theresia hineinlesen. Ich habe jedenfalls versucht, das nicht zu tun. Ich habe zum Beispiel versucht, keine modern feministische Lesart von Maria Theresia zu entwerfen, wie ich jedenfalls finde, wie das die Elisabeth Badinter in der gleichzeitig erschienenen Biografie getan hat. Und da bin ich ganz dezidiert der Meinung, das möchte ich nicht tun. Also Badinter reproduziert in mancher Hinsicht die Männerfantasien des 19. Jahrhunderts, indem sie Maria Theresia zur großen Ausnahmefrau stilisiert und gleichzeitig zu einer Identifikationsfigur für heutige berufstätige Mütter. Und das finde ich vollkommen abwegig. Ich bin selbst eine berufstätige Mutter und kann mich überhaupt nicht mit Maria Theresia identifizieren und will das auch nicht. Aber bei Badinter, die ja nun eine sehr prominente französische Feministin ist, die versucht das und schreibt auch ausdrücklich, das ist hier sozusagen ein Beispiel für sozusagen, ja, wie soll man sagen, die Frau schlechthin, ja. Ja, mit die immer bestimmten spezifisch weiblichen Problemen sich gegenüber sieht. Das finde ich eine nicht nachvollziehbare Position. Also das jedenfalls habe ich versucht zu vermeiden. Maria Theresia war überhaupt keine Feministin. Sie hat ihren Kindern immer eingeschärft, ihren Töchtern, die Frauen müssen sich den Männern unterordnen. Nur sie selbst als Souveränin eben nicht. Ja. Für sie gilt da was anderes. Und das führt mich dann auch zu Ihrer zweiten Frage. Gerade weil ich jetzt nicht so eine anachronistisch-feministische Lesart von Maria Theresia liefern wollte, habe ich mich zunächst mal darauf konzentriert zu gucken, wie ist sie vergleichbar mit anderen männlichen Herrschern ihrer Zeit und stellen dann fest, so anders ist sie nicht als Herrscherin wie männliche Herrscher. Ja, gerade diese Parallelen zu Friedrich zum Beispiel. Sie hat vor allem auch selber immer größten Wert darauf gelegt, als Inhaberin männlicher Kronen zu gelten. Also sie war König von Ungarn und König von Böhmen und hat in den Ritualen eine männliche Rolle gespielt und war auf diese männlichen Kronen extrem bedacht, dass das kein Unterschied ist in der Herrschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Ja? Und das schreiben auch ihre Minister zum Teil so, dass sie ausdrücklich sagen, die Herrschaft ist dieselbe, ganz egal, ob sie von einem Mann oder einer Frau ausgeübt wird. Und darum ging es mir, das klarzumachen. Ja? Nicht immer diese Ausnahmefrau als Herrscherin, nein, die hat geherrscht wie ein Mann auch. In dieser Herrscherrolle. Andererseits hatte sie natürlich auch die Rolle als Dynastin, ja, Kinder in die Welt zu setzen. Und in dieser Rolle kann man über sie natürlich dann wieder ganz andere Dinge schreiben. Sie war einer ganz bestimmten Sexualnormen musste sie folgen und so weiter. Da galten für sie andere Regeln als für ihren Mann und solche Dinge. Also ich habe ja versucht, eben sie nicht nur als Herrscherin, sondern eben auch als Mutter, auch als Zeitgenossin in vieler anderer Hinsicht zu beschreiben. Aber ich würde schon sagen, in ihrer Herrscherqualität hat sie sich von männlichen Herrschern eigentlich nicht grundsätzlich unterschieden.
Sie hatten ja vorhin das Geschichtsbild in Deutschland und in Österreich erwähnt und jetzt gerade noch die französische Feministin. Wie sieht denn das Bild von Maria Theresia dann im Ausland eigentlich aus? Also gerade so in Frankreich, in England oder in Amerika, gibt es da dann gravierende Unterschiede zu dem oder baut das im Grunde genommen auf dem auf, was dann aus dem deutschsprachigen Raum kommt?
Also in der ersten Hälfte des 20. oder so, sagen wir mal, bis in die 1980er Jahre ist schon auffällig, dass es gerade englische Arbeiten gibt, die viel nüchterner auf die Figur gucken. Also da gibt es einige ältere Biografien, die verklären sie eben natürlich nicht so, ja, weder aus deutscher noch aus österreichischer Sicht, sondern einfach ja aus einer Distanz. Das ist, finde ich, schon sehr auffällig. Es gibt auch zum Beispiel über Joseph II. Eine exzellente Biografie von einem englischsprachigen Autor. Also da gibt es eine viel größere kritische Distanz ihr gegenüber und nicht diese mythische Verklärung. Französische Darstellungen, das könnte ich jetzt nicht so über einen Leisten schlagen. Da müsste ich noch drüber nachdenken. Aber es fällt schon auf, dass bis in die, ja, ich würde mal sagen 60er, 70er Jahre, sowohl von österreichischer als auch von deutscher Seite, obwohl die ja sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Figur haben, doch so dieses Verklärende, die große Ausnahmefrau vorherrscht. Und im angelsächsischen Bereich ist es anders. Und dann müsste natürlich jetzt auch noch sehen, dass aus, sagen wir mal, aus tschechischer nationalstaatlich-tschechischer Perspektive ist eine ganz andere Sicht auf die Maria Theresia ist aus ungarischer Sicht. Und da müsste man es nochmal unterscheiden, natürlich nach verschiedenen Zeiten, in denen das geschrieben worden ist. Also das ist ungeheuer komplex und das kann man auch in so einem Buch natürlich, selbst wenn man ausführliche Forschungsgeschichte am Anfang bringt, nicht alles darstellen.
Ja, wenn wir jetzt hier die Diskussion vorläufig beenden, dann machen wir das nicht ohne den Hinweis auf die nächste Sitzung. Im Mai stellt Christian Schmidt sein, ich glaube, noch gar nicht erschienenes Buch über Karl Marx vor. Ja, also müssen wir uns dann nochmal dran machen, das irgendwie zu lesen. Und für heute danken wir sehr herzlich unserem Gast, Barbara Stolberg-Rieglinger. Thank you.